sisters, to cover at least two of the five messianic epistles which were written in the New Testament.
Das Ziel für unser Studium während diesem Wochenende oder erweiterten Wochenende ist es, wenigstens zwei der fünf messianisch-jüdischen Epistel oder Briefe im Neuen Testament zu behandeln.
The five epistles specifically written to the Jewish believers of that day.
Es sind nämlich fünf Briefe im Neuen Testament, die ganz besonders an jüdisch Gläubige gerichtet waren.
Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter and Jude.
Hebräer, Jakobus, 1. und 2. Petrus und Judas.
It's important to note this because he will say things which are really unique to the Jewish believers of that day.
Und es ist wichtig, dass man diesen Hintergrund versteht, weil er in diesen Briefen oder weil die Autoren in diesen Briefen Dinge ansprechen, die für die Juden dieser Tage von besonderer Bedeutung waren.
He'll also be saying things which are applicable to believers in general.
Aber natürlich enthalten diese Briefe auch Inhalte, die für alle Gläubigen anwendbar sind oder bedeutsam sind.
The Messianic community in the first century was confronted with two key problems.
Die messianische Gemeinde oder die Judenchristen des ersten Jahrhunderts sahen sich zwei Grundproblemen gegenüber.
The first major problem was the problem of persecution.
Das erste große Problem, dem sie sich ausgesetzt sahen, war Verfolgung.
And the books of Hebrews, James and 1 Peter written specifically to deal with the problem of persecution.
Und gerade der Hebräerbrief, der Jakobusbrief und der erste Petrusbrief behandeln gerade dieses Problem der Verfolgung.
The second major problem was that of false teaching entering into the body.
Und das zweite große Problem, dem sich die Gemeinde dieser Zeit ausgesetzt sah, war ihr Lehre, die ihren Weg in die Gemeinde suchte.
And 2 Peter is written. 2 Peter and Jude were written to deal with the problem of false teachers.
Und die beiden letzten Briefe, 2. Petrus und Judasbrief, die behandeln ganz besonders dieses Problem der Irrlehre.
Now the introduction to 1 Peter is in the first two verses.
Die Einleitung zum 1. Petrusbrief finden wir in den ersten beiden Versen.
Read.
Im 1. Petrusbrief. Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind, nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil.
Now verse 1 deals with the author of the epistle and also the recipients of the epistle.
Im ersten Vers wird der Autor des Briefes und auch die Empfänger des Briefes genannt.
And the author declares himself to be the apostle Peter.
Und im ersten Vers sehen wir, dass der Autor von sich selbst sagt, ich bin Petrus.
As the apostle, he exercises authority of a shepherd over his sheep.
Und als Apostel hatte er Autorität, Hirtenautorität über die Herde.
And he's writing specifically to the believers of the dispersion.
Und er schreibt hier ganz im Besonderen an die Gläubigen in der Diaspora oder in der Zerstreuung.
The word dispersion was a technical Jewish term for the Jews who were living outside the land.
Und dieses Wort, den Fremdlingen in der Zerstreuung, das war ein Terminus technicus. Das bezog sich auf alle Juden dieser Zeit, die außerhalb des Landes lebten.
This should be noted, he's writing specifically to Messianic Jews, but Messianic Jews outside the land.
Das heißt, Petrus richtete seinen Brief ganz besonders an Gläubige mit jüdischem Hintergrund, die außerhalb des Landes Israels lebten.
Now, all five Messianic Jewish epistles were written to meet specific Jewish needs.
Und in allen fünf messianisch-jüdischen Episteln oder Briefen finden wir, dass die Autoren auf besondere Bedürfnisse dieser Gläubigen eingehen.
In the first seven chapters of the book of Acts,
in den ersten sieben Kapiteln der Apostelgeschichte,
the Messianic community largely stayed in Jerusalem,
befanden sich die jüdischen Gläubigen noch größtenteils innerhalb von Jerusalem.
And they were under the authority of the 12 apostles was also in Jerusalem.
Und auch die 12 Apostel befanden sich während dieser Zeit der ersten Kirchengeschichte, die ersten 7 Kapitel der Apostelgeschichte, immer noch in Jerusalem.
They needed to know what the Messiah said about this or that. They had direct access to an apostle that could relate the message.
Und wenn sie wissen wollten, was der Messias über gewisse Dinge gesagt hat oder sagte, dann hatten sie ja direkten Zugang zu den Aposteln in Jerusalem.
That began to change in Acts 7 with the stoning of Stephen.
Aber das hat sich mit der Steinigung des Stephanus in Apostelgeschichte 7 schlagartig geändert.
That also inaugurated a major persecution of the Jewish believers in Jerusalem.
Denn die Steinigung war gleichzeitig auch der Beginn einer heftigen Verfolgung der Judenchristen in Jerusalem.
So in Acts 8, that resulted in a major dispersion of the Jewish believers away from Jerusalem and even away from the land.
Und das initiierte diese Zerstreuung, nicht nur außerhalb, dass die Juden sich außerhalb Jerusalems verteilten, sondern sogar außerhalb des Landes.
Initially though, the apostles stayed in Jerusalem.
Zunächst einmal blieben zwar die Apostel innerhalb Jerusalems,
but much of their sheep were now scattered elsewhere in the world.
Aber ihre Herde hat sich von dem Tag an über die Welt verteilt.
And so these Jewish believers now living outside the land were like sheep without a shepherd.
Und diese Judenchristen, die sich außerhalb des Landes befanden, die konnte man als Schafe ohne Hirten bezeichnen.
And these epistles written to instruct Jewish believers by a letter because they could no longer instruct them individually and personally.
Und das ist der Hintergrund für diese Briefe. Diese Briefe versuchten, diese Judenchristen zu unterweisen per Brief, weil das ja persönlich nicht mehr möglich war.
Eventually Peter began traveling also outside the land.
Petrus hat dann allerdings angefangen und hat selbst auch Missionsreisen außerhalb des Landes angetreten.
And he even traveled as far as Babylonia.
Und er ist bis nach Babylonien gekommen.
Because Babylon was the center of Judaism outside the land.
Warum? Weil Babylonien zu dem Zeitpunkt das Zentrum des Judentums außerhalb des Landes war.
And that was also where the Babylonian Talmud would be put together.
Das war auch der Ort, wo der babylonische Talmud zusammengestellt wurde.
He refers to the believers as the elect, which means they were chosen by God.
Er identifiziert seine Empfänger hier als die Erwählten, das heißt, sie waren von Gott auserwählt.
We'll see this in chapter 2, verse 6 and 9.
Wir werden darauf nochmal in Kapitel 2, die Verse 6 und 9 zurückkommen.
He also refers to them as sojourners.
Und er bezeichnet sie aber auch als Fremdlinge.
It's a Greek word that's found only 3 times in the whole New Testament.
I'm sorry, sojourners, in what verse? In verse?
With verse 1.
Yeah, okay. How many times? 3 times?
Only 3 times.
Yeah, das ist ein Wort, was nur 3-mal im Neuen Testament vorkommt.
Used twice by Peter.
2-mal wird es von Petrus verwendet.
Here in verse 1.
Hier im ersten Vers.
Again in chapter 2, verse 11.
Und noch einmal dann im Vers 11 des zweiten Kapitels.
And also in Hebrews chapter 11, verse 13.
Und noch einmal vom Hebräerbriefschreiber in Hebräer 11, Vers 13.
Again, uniquely used in these messianic Jewish epistles.
Und es ist bezeichnend, dass dieser Ausdruck Fremdlinge nur in diesen messianisch-jüdischen Briefen vorkommt.
Because living outside the land, therefore they were sojourners.
Warum? Weil sie lebten ja außerhalb des verheißenen Landes und deswegen waren sie Fremdlinge.
It's a word that emphasizes there were aliens living in a country that they were not citizens of.
Dieses Wort Fremdlinge betont den Umstand, dass sie Bewohner eines Landes waren, dessen Bürgerrecht sie nicht hatten.
And now living in a majority Gentile world.
Und sie lebten in einer Kultur oder in einer Welt, die von den Heiden bestimmt oder dominiert wurde.
And twice Peter will make that point, the living among Gentiles who are not believers.
Und er macht zweimal diese Aussage. Petrus sagt zweimal, dass diese Judenchristen unter Heiden leben mussten, die nicht gläubig waren.
One example, we'll read this chapter 2, verse 12.
Ein Beispiel dafür, Kapitel 2, Vers 11. Want me to read?
Yeah.
Kapitel 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet.
And the second time is chapter 4, and we'll read verse 3.
Und das zweite Mal kommt das im Kapitel 4, Vers 3 vor. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendiensten.
So he's going to try to write to Jewish believers to tell them how they need to live in a pagan Gentile world.
Also Petrus hatte offensichtlich die Absicht, den Empfängern, diesen Judenchristen, zu sagen, wie sie ihr Leben gestalten sollten inmitten von ungläubigen Heiden.
Let's talk again dealing with the word dispersion.
Wir möchten nochmal auf dieses Wort Zerstreuung zurückkommen.
Outside of this verse is found in two other verses.
Abgesehen von diesem Vers 1 finden wir dieses Wort noch zweimal.
In John 7, verse 35.
In Johannes 7, Vers 35.
When he announced that he will soon be leaving them.
Als der Herr Jesus ankündigt, dass er sie bald verlassen wird.
They raised the question, will he leave the land and go to the dispersion?
Und dann fragen sie, ja, willst du das Land verlassen und in die Zerstreuung gehen?
And also in James 1:1.
Wir finden den Ausdruck noch einmal in Jakobus 1, Vers 1.
He too is writing specifically to Jewish believers living outside the land.
Auch dieser Brief ist insbesondere an jüdische Gläubige, die außerhalb des Landes lebten, gerichtet.
So Peter's use of this term clearly shows he's writing specifically to Jewish believers outside the land.
Also wenn Petrus hier diesen Ausdruck Zerstreuung benutzt, dann ist das eindeutig, dass die Adressaten, die Empfänger des Briefes, gläubige Juden außerhalb des Landes waren.
And more specifically, he's writing to Jewish believers living in what was then Asia Minor.
Und insbesondere schrieb er diesen Brief nicht nur an Juden in der Zerstreuung, an Judenchristen, sondern an Judenchristen in Kleinasien, weil ja hier die Bezirke genannt werden.
And today that is modern day Turkey.
Heute ist das Gebiet des modernen Staates der Türkei.
In Vers 1 he mentions 5 different Roman provinces all located in modern day Turkey.
Er beschreibt hier 5 verschiedene Provinzen, die sich heute allesamt in der Türkei befinden.
And so this letter was supposed to be a traveling letter to all of these 5 areas of what is now Turkey.
Das heißt, dieser Brief, dieser erste Petrusbrief, war eigentlich wie ein Rundbrief gedacht. Er sollte tatsächlich seine Reise nehmen in diese verschiedenen Provinzen.
So again, he's writing specifically to what the Bible calls the remnant of Israel.
Also noch einmal, Petrus schreibt insbesondere an die Gläubigen, die die Bibel den Überrest Israels nennt.
I'll say more about that term in just a few moments.
Und dieser Ausdruck Überrest Israels ist bedeutend und wir werden später nochmal darauf zurückkommen.
But the word church is not found even once in this epistle.
Aber das Wort Gemeinde kommt hier in diesem ersten Petrusbrief kein einziges Mal vor.
Because he's not addressing the church as a whole, but specifically the remnant of Israel.
Warum? Weil Petrus richtet sich nicht allgemein an die Gemeinde Jesu, sondern ganz besonders an diesen gläubigen Überrest Israels.
Now the issue that stimulated his reason to write the epistle was persecution.
Wie wir ja schon gesagt haben, der Anlass, warum Petrus diesen Brief geschrieben hat, war die Verfolgung, die diese Gläubigen erlebten.
And in each of these 5 chapters, he'll make a reference to the persecution they were then suffering.
Und interessanterweise bezieht sich Petrus in jedem der 5 Kapitel dieses ersten Briefes auf diese Verfolgung, unter denen die Juden zu der Zeit zu leiden hatten.
He'll also be developing 2 parallel themes.
Gleichzeitig entwickelt Petrus in diesem Brief 2 Themen und die nebeneinander.
First of all, the theme of suffering.
Zunächst einmal ist da das Thema des Leidens auf
Which
der einen
will be
Seite.
Will be mentioned 15 times in this epistle.
Petrus nennt das Thema des oder spricht das Thema des Leidens 15 Mal hier in diesem ersten Petrusbrief an.
And the second theme will be the theme of glory.
Und das zweite Thema, was Petrus entwickelt, ist das Thema der Herrlichkeit.
That will be mentioned a total of 10 times.
Und Petrus spricht 10 Mal in diesem ersten Petrusbrief von der Herrlichkeit.
He'll draw an analogy between the Messiah and themselves.
Und er zieht hier eine Analogie oder er bezieht sich hier auf oder er spricht von der Beziehung zwischen dem Messias und den Gläubigen.
The Messiah by means of his great sufferings attained God, the glory at the right hand of God.
Der Messias hat aufgrund seiner Leiden die Herrlichkeit erlangt, dass er zur Rechten Gottes sitzt.
Now these Jewish believers are suffering a lot of persecution.
Diese Judenchristen erlebten auch sehr viel Leid, sehr viel Verfolgung.
But that suffering will also lead to their glory in the end.
Und Petrus zieht hier die Parallele und sagt, und euer Leiden wird genauso am Ende in Herrlichkeit ausschlagen.
Therefore, what the suffering, they should take the right spirit in the suffering.
Er tut das, um den Judenchristen Mut zu machen, dass sie mit der richtigen Einstellung durch diese Leiden gehen.
And then in verse 2 we have his salutation.
Und in dem Vers 2 finden wir seinen Gruß.
And the salutation focuses on the concept of salvation.
Und dieser Gruß bezieht Paulus auf das Konzept der Wiedergeburt, der Erlösung.
But the salvation which they now enjoy was the work of all three members of the triune God.
Petrus macht ihnen in dem Vers 2 klar, dass die Erlösung, die die Gläubigen genießen durften, das Ergebnis von allen drei Personen der Dreieinigkeit war.
So first of all is the work of God the Father.
Zunächst einmal stellt er hier das Werk Gottes des Vaters vor.
And their salvation was based upon according to the foreknowledge of God.
Denn die Erlösung der Gläubigen basiert auf der Vorkenntnis Gottes.
The word means to know beforehand.
Grundsätzlich bedeutet Vorkenntnis, wie es das deutsche Wort auch sagt, dass man etwas im Vorhinein weiß.
It's used as a noun.
Es wird als Substantiv, als Hauptwort gebraucht.
As a noun appears only twice in the Greek New Testament.
Im griechischen Neuen Testament begegnet uns dieses Wort als Substantiv aber nur zweimal.
And both times used only by Peter.
Und beide Male wird es nur von Petrus benutzt.
This is the first place.
Hier zum ersten Mal.
The second place will be Acts chapter 2, verse 23.
Und das zweite Mal dann in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2, Vers 23.
And that shows the basis of their election in verse 1.
Und so zeigt er hier die Grundlage ihrer Erlösung im Vers, verse 2?
Verse 1.
Im Vers 1?
Yeah, they were elected in verse 1. Oh. Okay, but that's the basis of the foreknowledge of God in verse 2.
Okay. Okay. Ja, also Vorkenntnis heißt, das war schon vorher, das war schon vor Vers 2, in Vers 1.
Then he deals with the work of the Holy Spirit.
Ferner beschreibt Petrus hier auch das Werk des Heiligen Geistes in der Erlösung.
And therefore they were in the sanctification of the Spirit.
Denn es heißt, in der Heiligung des Geistes, Vorkenntnis Gottes des Vaters, erste Person, in der Heiligung des Geistes, zweite Person.
It's a word that means to be set apart.
Dieses Wort Heiligung bedeutet abgesondert sein.
And so that one was set apart as the chosen one to be brought to the act of faith.
Und das bedeutet mit anderen Worten, sie waren abgesondert worden, um sie zum Glauben zu führen.
And now comes the work of God the Son.
Und nun kommen wir zum Werk des Sohnes, Gottes Sohnes.
And his work had to do with the sprinkling of his blood.
Und sein Anteil an der Erlösung der Gläubigen hat mit der Besprengung des Blutes zu tun.
The blood of the Messiah was the basis of the salvation of these Jewish believers.
Das Blut des Messias ist die Grundlage dieser jüdischen Gläubigen und natürlich jedes Gläubigen.
Blood was also the means of cleansing them of their sins.
Blut ist gleichzeitig auch das Mittel, wovon sie von ihren Sünden gereinigt wurden.
That was the role on the part of God.
Und das ist die Rolle, die Gott in der Erlösung spielt.
But the human responsibility is the act of obedience.
Aber es gibt auch die menschliche Seite in der Erlösung, es ist nämlich der Gehorsam.
But specifically the obedience of faith, the obedience to believe.
Es ist ein spezieller Gehorsam, nämlich der Glaubensgehorsam. Wir sind aufgefordert zu glauben und darin gehorsam zu sein.
That's the way obedience in reference to salvation is always defined.
Und das ist die Art und Weise, wie Gehorsam in Bezug auf die Erlösung immer durchgängig definiert wird.
For example, Romans chapter 1, verse 5.
Ein Beispiel, Römer Kapitel 1, Vers 5.
Chapter 15, verse 18.
Kapitel 15, Vers 18.
Chapter 16, verse 26.
Kapitel 16, Vers 26.
The act of obedience that saves is the obedience of faith, believing.
Wenn Gehorsam in Bezug auf die Erlösung genannt wird, dann ist es immer Glaubensgehorsam. Wir müssen gehorsam sein, indem wir glauben.
But the divine provision was the sprinkling of the blood of the Messiah.
Aber der Teil des Sohnes Gottes an der Erlösung ist die Besprengung mit dem Blut.
That emphasizes the nature of the of his death.
Das betont die Natur seines Todes.
To bring about redemption.
Um die Erlösung hervorzubringen.
It's also the means by which we enter the new covenant.
Oder zu erwirken. Und das ist auch der Weg oder das Mittel, wie wir in den neuen Bund eintreten.
So we have been spiritually sprinkled with the blood of the Messiah.
Das heißt, wir wurden alle geistlich mit dem Blut des Messias besprengt.
Now in the Mosaic law was seldom for a person to be sprinkled with blood.
Unter dem mosaischen Gesetz war es eher die Ausnahme, dass jemand mit also eine Person mit Blut besprengt wurde.
Blood will be sprinkled normally on the altar or on the mercy seat.
Normalerweise wurde das Blut an den Altar, der Altar wurde damit besprengt.
Only three times were people sprinkled.
Und es kommt nur dreimal vor, dass Menschen besprengt wurden.
The first time was at the sealing of the Mosaic covenant.
Das erste Mal beim Bundesschluss des mosaischen Bundes.
In 2 Moses chapter 24.
2. Mose 24,
verses 5 through 8,
Verse 5 bis 8,
and Hebrews 9:19,
und Hebräer 9, Vers 19.
The second time was at the ordination of the Aaronic priesthood.
Das zweite Mal war es bei der Einsetzung des aaronitischen Priestertums.
In 2. Moses 29,
in 2. Mose 29,
verse 21,
Vers 21.
And when a Jewish leper was healed, part of his healing process would be to be sprinkled with blood.
Und sollte ein jüdischer Aussätziger geheilt werden, dann war Teil seines Heiligungsprozesses, dass er nicht mehr unrein war, auch das Besprengen mit Blut.
This is 3 Moses chapter 14,
3. Mose 14,
verse 6 and 7.
Verse 6 und 7.
So these were the unique times when people sprinkled with blood.
Also ihr seht, das waren die außergewöhnlichen Zeiten, wo Menschen mit Blut besprengt wurden.
In the spiritual sense, all of us have been sprinkled with the blood of the Messiah that have come to faith.
Das ist im physischen Sinne, aber in dem geistlichen Sinne seid ihr alle, wenn ihr zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen seid, geistlich mit dem Blut Jesu Christi besprengt worden.
Verse 2 then concludes with the greeting.
Concludes with
the greeting.
Okay. Der Vers 2 endet dann mit dem Gruß.
He begins with the Greek greeting, grace to you.
Es beginnt mit diesem griechischen Gruß, Gnade euch.
Grace has the meaning of undeserved favor.
Gnade beinhaltet dieses Konzept, dass man ein unverdientes Wohlwollen genießt.
And then he concludes with the Jewish closing, peace or shalom.
Und er endet diesen Gruß mit dem jüdischen Gruß, Friede oder Shalom.
And peace with God is the result of having received God's grace.
Und Frieden mit Gott ist das Ergebnis, dass uns die Gnade Gottes zuteil geworden ist.
He concludes with the phrase be multiplied.
Aber er endet diesen Gruß mit den Worten werde euch immer reichlicher zuteil, also werde immer mehr vermehrt.
There have already been recipients of both grace and peace. They've already received grace and peace.
Die Empfänger dieses Briefes haben ja bereits die Gnade Gottes und den Frieden Gottes empfangen.
But now Peter wishes for that to be they might increase in both areas.
Und nichtsdestotrotz wünscht Petrus ihnen, dass sie in beiden Bereichen Gnade und Frieden sogar zunehmen mögen.
They will need this in light of the persecution they're facing.
Warum brauchen sie mehr Gnade und mehr Frieden? Im Lichte der Verfolgung, dem sie ausgesetzt oder gegenüberstanden.
That greeting is found only in 1 Peter, 2 Peter and Jude.
Diesen Gruß finden wir nur im 1., 2. Petrusbrief und im Judasbrief.
And again, these are all three messianic epistles.
Diese drei sind allesamt messianisch-jüdische Briefe.
Now we move into the first major part of the book.
Wir wenden uns jetzt dem ersten großen Teil des Buches zu.
He deals with the status of the believers.
Er spricht jetzt hier von dem Zustand oder dem Status der Gläubigen.
From chapter 1, verse 3.
Die Verse 1, aus dem Kapitel 1, die Verse 3.
Until chapter 2, verse 10.
Bis Kapitel 2, der Vers 10.
He's going to be building on the concept of the remnant of Israel already found in the Hebrew Bible.
Und wir müssen verstehen, Petrus bezieht sich jetzt auf dieses Konzept, was es in dem Alten Testament schon gab, nämlich dieser Ausdruck Überrest Israels.
Now turn first of all to 2 Moses chapter 19.
Ich bitte euch, zu dem Zeitpunkt 2. Mose 19 aufzuschlagen.
We'll read verses 5 and 6.
2. Mose, Kapitel 19, die Verse 5 und 6. In 2. Mose 19, Vers 5 steht: Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst.
In Vers 5, he reminds them, they have been rescued out of slavery in the land of Egypt. In Vers 5.
Exodus.
Chapter 19. Yeah. Verse 5 and 6.
Mm-hmm. Let me see. Yeah, okay. Ja, erinnert sie im Kapitel 5 an diese Errettung aus Ägypten.
And therefore they're going to have to become two things in verse 6.
Und deswegen sollen sie zu zwei Dingen werden, und die nennt er in Vers 6.
They're to be a holy nation, a nation separated for God's purpose.
Sie sollen eine heilige Nation sein, eine Nation, die für die Zwecke und Ziele Gottes abgesondert ist.
Those are to become a kingdom of priests.
Aber sie sollten auch ein Königtum von Priestern sein oder ein Königreich von Priestern.
The function of the priesthood is to represent people to God.
Was ist die Funktion eines Priesters? Er soll Menschen vor Gott repräsentieren.
Israel had a priestly tribe, the tribe of Levi, to represent them before God.
Israel hatte ja einen Priesterstamm, die Leviten, und die Leviten haben Israel vor Gott repräsentiert.
But then as a nation they should also be representing the Gentile world to God.
Aber als Nation sollte Israel diese Priesterfunktion ausüben, nämlich die Nationen, die Nichtjuden, vor Gott zu repräsentieren.
They were called to be specifically preaching the message of the one God to the pagan polytheistic Gentile world.
Denn es war ihr Auftrag, diese Botschaft des einen allein wahren Gottes in diese heidnischen Nationen zu bringen, die an Polytheismus, also an Vielgötterei glauben.
But sadly, they failed to do so.
Traurigerweise hat Israel es aber versäumt, seinen Auftrag zu erfüllen.
And through much of their history, they were influenced by Gentiles to worship different gods and goddesses.
Tatsache ist, dass sie sich viel mehr von den Nichtgläubigen, von den Heiden haben beeinflussen lassen, deren Götzen und Vielgötter anzubeten.
Now turn to Isaiah chapter 8.
Bitte schlag an der Stelle jetzt Jesaja Kapitel 8 mit mir auf. Jesaja Kapitel 8.
The biblical doctrine, the remnant of Israel, actually begins with the story of Elijah.
Die Geschichte des Überrestes Israels, das ist ein feststehender Begriff, der gläubige Überrest Israels. Und diese Geschichte des Überrestes Israels beginnt tatsächlich mit Elia.
The northern kingdom where Elijah lived was about 2 million Jews.
Im Nordreich, wo Elia lebte, befanden sich ungefähr 2 Millionen Juden.
And Elijah got to a point that he felt he was the only believer in the true God of Israel.
Und Elia war so depressiv geworden, dass er glaubte, er war der letzte gläubige Jude.
He would learn, no, Elijah, you're not the only one.
Aber er sollte eines Besseren belehrt werden, dass er nicht der einzige Gläubige war.
7,000 others that have not bowed the knee to Baal.
Denn es heißt hier explizit, es gibt noch 7,000 andere Seelen, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben.
Out of 2 million, 7,001 is a very small percentage.
Wenn ihr 2 Millionen Juden anschaut, dann sind 7,000 und einer nicht besonders viele.
The southern kingdom probably had a larger percentage of believers.
Vermutlich befanden sich zu dem Zeitpunkt im Südreich noch eine größere Anzahl von Gläubigen.
But that was the case for the northern kingdom.
Aber für das Nordreich war das der traurige Umstand.
But beginning with that historical event, we begin to see the prophets pick up the doctrine of the remnant.
Aber wir sehen jetzt an dem Zeitpunkt der Heilsgeschichte, dass Gott dieses Thema des gläubigen Überrestes Israels anstimmt.
And for Isaiah, the concept of the remnant was rather important.
Und für Jesaja spielt dieses Konzept des Überrestes eine recht wichtige Rolle in seinem
He named one of his sons called Sha'ar Yashuv, which means a remnant shall return. He named one of his sons Sha'ar Yashuv.
Okay, er hat einen seiner Söhne so benannt.
Which means a remnant shall return.
Und dieser Name, die Jesaja seinem Sohn gegeben hat, bedeutet übersetzt, ein Überrest soll oder wird zurückkehren.
Now in Isaiah 7:14 he makes the prophecy of the virgin born messianic son.
In Jesaja 7 Vers 14 finden wir diese bekannte Prophetie über die Jungfrauengeburt des Messias.
Now look at chapter 8.
Schaut aber das Kapitel 8 an.
And let's read verses 11 through 15 for now.
Und lasst uns in Jesaja 8 die Verse 11 bis 15 lesen. In Jesaja 8 Vers 11 steht: Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, als seine Hand mich packte und er mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und nicht davor erschrecken. Der Herr der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israels, zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. Und viele unter ihnen werden stürzen, werden fallen und zerbrechen, verstrickt und gefangen werden.
In the preceding verses he mentioned Emmanuel two more times.
In den Versen zuvor wird Immanuel zwei weitere Male genannt.
In verse 8 and again in verse 10.
Im Vers 8 und nochmal in Vers 10.
He begins to make the application in the verses we just read.
Und er fängt jetzt an, hier eine Anwendung zu machen, eine Anwendung zu ziehen aus dieser Ankündigung in den Versen, die wir gerade gelesen haben.
Then when Immanuel arrives, he'll be the new point of division in the Jewish family unit.
Wenn der Immanuel, wenn der Messias kommen wird, dann wird er zum neuen Stein des Anstoßes werden innerhalb des Volkes Israels.
The remnant will accept him.
Ein Überrest wird ihn annehmen.
The non-remnant will reject him.
Aber der Nicht-Überrest wird ihn ablehnen.
So verse 14, for the remnant, the Immanuel become a sanctuary.
Und das sehen wir im Vers 14, für den Überrest, für den gläubigen Überrest, wird der Messias, wird Immanuel zum Heiligtum werden. Vers 14.
But for the non-remnant, he'll be a stone of stumbling and a rock of offense.
Aber für den Nicht-Überrest wird der Messias, wird der Immanuel zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchens werden.
A stone of stumbling is a stone you don't see and you walk and you stumble over it.
Ein Stein des Anstoßes, genauso wie es im Deutschen auch klingt, ist ein Stein, den du übersiehst und über den du stolperst.
And so the non-remnant will stumble over the messianic stone of stumbling.
Das heißt, der nichtgläubige Überrest Israels wird über den Messias stolpern, wie als über einen Stolperstein.
And the rock of offense is a large rock that then falls upon the victim and crushes him.
Say it again.
And then the rock shall fall upon them. The rock, a large stone that falls upon them after they stumble.
Okay. Und der Fels des Strauchelns ist das Bild, dass nachdem sie gestolpert sind, ein Fels sie trifft und zerschmettert.
So those Jews who accept the Messiah, he'll be a sanctuary and they become members of the remnant.
Das heißt, die Juden, die den Messias annehmen, die werden zum Heiligtum werden und die werden zum gläubigen Überrest gehören.
Those who reject the Messiah will stumble over him and then be crushed in judgment by him.
Und diejenigen, die ihn ablehnen, werden über ihn stolpern und nachher von ihm zermalmt werden.
Now let's read verses 16 and 17.
Lass uns an der Stelle jetzt Jesaja 8, 16 und 17 lesen. Binde die Offenbarung zusammen, versiegle die Weisung unter meinen Jüngern. Und ich will auf den Herrn harren, der sein Angesicht vor dem Haus Jakob verbirgt und will auf ihn hoffen.
Now his word divided the remnant from the non-remnant before the arrival of Emmanuel.
Es wird klar gelehrt, dass Israel zerteilt sein wird in einen gläubigen Überrest und in einen ungläubigen Überrest vor der Ankunft des Immanuels, des Messias.
The remnant is the one that believed in what God said through Moses and the prophets.
Der Überrest waren diejenigen, die glaubten, was Gott durch Mose und durch die Propheten gesagt hatte.
The law in verse 16, the law of Moses.
Das Gesetz, was hier im Vers 16 angesprochen wird, oder die Weisung, ist das Gesetz Moses, das mosaische Gesetz.
The testimony of the prophets.
Und das Zeugnis ist das Zeugnis der Propheten.
And the remnant believed what God had revealed through Moses and the prophets.
Und der gläubige Überrest glaubte eben, was Gott durch das Gesetz Mose und durch die Prophetie der Propheten weitergegeben hat.
But the non-remnant rejected that and pursued idolatry.
Aber der ungläubige Überrest hat eben diese Offenbarung abgelehnt und ja, ist darüber gestolpert.
Now read verses 19 and 20.
Vers 19 und 20. Und wenn sie zu euch sagen, befragt die Totengeister und die Wahrsagegeister, die da flüstern und murmeln, so antwortet, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Soll es etwa für die Lebenden die Toten befragen? Hin zur Weisung und zur Offenbarung. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, dann gibt es für sie keine Morgenröte.
Vers 19 describes the non-remnant.
In Vers 19 Der Vers 19 beschreibt den ungläubigen Überrest.
Because they pursued idolatry.
Weil sie Götzendienst nacheiferten.
They also pursued different occult practices.
Und dieser Götzendienst beinhaltete auch okkulte Praktiken.
Looking for truth and prophecy in images and seances.
Sie schauten nach Wahrheit und auch nach Prophetie in Totengeistern und in Wahrsagegeistern.
But the response of the remnant is in verse 20.
Aber die Antwort des gläubigen Überrestes finden wir im Vers 20.
To the law of Moses.
Hin zur Weisung oder zum Gesetz, das mosaische Gesetz.
To the testimony of the prophets.
Und hin zur Offenbarung oder auch zum Zeugnis, das Zeugnis der Propheten.
If they do not speak according to the word of God, there is no morning light for them.
Und wenn sie das nicht tun, dann gibt es für diejenigen keine Morgenröte.
So again, what divided the remnant from the non-remnant until Messiah's arrival is their pursuit of idolatry and occultism.
Also woran erkennt man den Unterschied zwischen dem gläubigen Überrest und den ungläubigen Juden bis zur Ankunft des Messias? Unter anderem daran, dass die ungläubigen Juden sich den Wahrsagegeistern und der Totenbefragung hingegeben hat. Diese Art von Götzendienst.
Once Emmanuel does arrive, he'll be the new point of division.
Wenn aber dann der Immanuel, wenn der Messias kommen sollte, dann, und das ist die Prophetie in Jesaja, würde er zum neuen Stein des Anstoßes werden.
Look at one more passage before we go back to 1 Peter.
Bevor wir zum ersten Petrusbrief zurückkehren, bitte schaut mit mir noch einen Abschnitt an.
Let's look at Isaiah chapter 28.
Jesaja 28.
We'll read verse 16.
Jesaja 28, Vers 16. In Jesaja 28, Vers 16 steht, darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen.
In Scripture, whenever the word stone is used symbolically, it symbolizes the God, the Son, the Messianic Son.
Wenn das Wort Stein in der Schrift symbolisch gebraucht wird, dann wird es exklusiv für den Sohn Gottes, für den Messias gebraucht.
It's in a context where the majority tried to find a different way to be safe by means of making covenants with pagan nations.
I'm sorry, say it again.
The context of this verse is,
der Kontext vom Vers 16 hier im Kapitel 28
is Jewish people trying to receive security by means of making covenants with pagan nations.
Der Kontext ist, dass die Juden zu dem Zeitpunkt versucht haben, sich in Sicherheit zu wähnen, indem sie Bundesschlüsse mit den ungläubigen Heiden gemacht haben.
But the Jews who actually put their faith in the Messianic stone would not be in haste to do these things.
Aber die Gläubigen, der gläubige Überrest Israels, der sein Vertrauen auf diesen Stein gesetzt haben, auf den der kommen sollte, den Immanuel, die haben sich an sowas nicht beteiligt.
Let's go back to chapter 1 of 1 Peter.
Und das ist der Moment, wo wir zurückkehren wollen zum Kapitel 1 des ersten Petrusbriefes.
The verses we just looked at will become crucial to understanding chapter 2, verses 1 through 10.
Die Verse, die wir uns gerade angeschaut haben, auch im Jesaja, sind grundlegend, um die Verse hier im Petrusbrief zu verstehen, insbesondere Kapitel 2, Vers 10.
But the prelude discusses what he'll be teaching now in chapter 1.
Say it again.
The prelude is what he teaches in chapter 1.
Ja, aber die Einführung, die Einleitung finden wir jetzt hier im Kapitel 1.
He begins in chapter 1, verses 3 through 12.
Er beginnt im Kapitel 1, in den Versen 3 bis 12,
describing the character of their salvation,
indem er den Charakter unserer Erlösung beschreibt.
And it's going to provide the information in the three time zones.
Und dieser Charakter unserer Erlösung umfasst drei Zeitabschnitte.
In verses 3, 4 and 5 he deals with the future aspect.
In den Versen 3, 4 und 5 bezieht sich Petrus auf den zukünftigen Charakter unserer Erlösung.
In verse 3 he points out they have a living hope for the future in heaven.
Im Vers 3 beschreibt er diese lebendige Hoffnung, die wir im Himmel aufbewahrt haben für uns.
And what they have is a product of God the Father.
Und das ist das Produkt Gottes des Vaters.
Uses the word blessed be.
Er gebraucht hier das Wort gepriesen sei.
That again shows the Jewish background of the epistle.
Das zeigt einmal mehr den jüdischen Hintergrund dieses Briefes.
Whenever Jews made reference to God and God's name, it's always followed by Baruch Hu, meaning blessed be he.
Denn das ist ganz typisch. Wenn immer Juden den Namen Gottes benennen, dann haben sie immer angefangen mit gepriesen sei. Und genau diese Form gebraucht auch Petrus.
And the form of this word is used 8 times in the Greek New Testament.
8-mal finden wir diese Redewendung im griechischen Neuen Testament.
And always used of God.
Und 8-mal wird diese Redewendung in Bezug auf Gott benutzt.
That affirms the Jewish background of this epistle.
Und das bestätigt einmal mehr den jüdischen Hintergrund dieses Briefes.
But God the Father is the source of their salvation.
Gott der Vater ist die Quelle ihrer Erlösung.
Identifies him as the God and Father of our Lord Jesus Christ.
Er identifiziert hier Gott den Vater als den Vater unseres Herrn Jesus Christus.
In his humanity, God was as God.
In seiner Menschheit,
in the Son's humanity, God was as God.
God
was his God.
Ja,
in his
okay.
Humanity.
Ja, okay. Als Mensch hatte der Herr Jesus tatsächlich einen Gott, da war der Vater sein Gott.
As to his deity, God is his Father.
Aber in seiner Gottheit war Gott sein Vater.
We have also now become the sons of God.
Wir sind selbst zu Söhnen Gottes geworden.
In our case by means of regeneration.
Und das durch die Wiedergeburt.
The word means to cause us to be born again.
Das Wort, was hier gebraucht wird, heißt, dass wir, wie es auch in der Elberfelder gut übersetzt ist, dass wir wiedergeboren wurden.
Same concept in John chapter 3, verses 1 through 8.
Johannes 3, die Verse 1 bis 8, ist genau der gleiche Gedanke in der Begegnung mit.
And the basis of the hope we have for heaven is based upon the mercy of God.
Und die Grundlage, warum wir die Hoffnung auf den Himmel haben, ist die Gnade Gottes.
So by God's mercy we have been born again.
Oder die Barmherzigkeit Gottes. Durch Gottes Barmherzigkeit sind wir wiedergeboren worden.
And makes possible our future resurrection of the dead.
Und das ist die Grundlage unserer zukünftigen Auferstehung aus den Toten.
In verse 4 he goes on to deal with our inheritance.
Im Vers 4 beschreibt Petrus des Weiteren unser Erbe.
He makes 4 statements about our inheritance.
Er beschreibt dieses Erbe mit 4 Eigenschaftsworten.
First of all, it's related to our adoption.
Zunächst einmal bezieht sich unser Erbe auf unsere Adoption.
All of us who believe have been adopted to become the sons of God.
Alle, die glauben, sind adoptiert worden als Söhne Gottes.
That's the point Paul will make in Romans 8.
Das ist die gleiche Aussage, die Paulus auch in Römer 8 trifft.
Verses 15 to 17.
Verse 15 bis 17.
Ephesians 1.
Epheser 1.
13 and 14.
Die Verse 13 und 14.
And furthermore, it is incorruptible.
Und darüber hinaus ist dieses Erbe unverweltlich.
It cannot perish, it cannot decay.
Es kann nicht vergehen, es kann nicht verwelken oder verrotten.
In Matthew chapter 6, verse 20.
In Matthäus Kapitel 7, Vers 20,
the Messiah said, it cannot be eaten by moth or rust and be consumed.
Dass dieses Erbe selbst bei Motten und Rost nicht vernichtet werden kann.
Secondly, it is undefiled.
Zweitens, dieses Erbe ist auch unbefleckt.
Our inheritance has no defect, no flaw.
Das heißt, unser Erbe ist makellos, es hat keinen Fehler.
It's free from any stain.
Es ist frei von jeglicher Befleckung.
It's not contaminated by sin.
Es ist nicht von Sünde kontaminiert.
Thirdly, it will not fade.
Und drittens, es ist unvergänglich.
It is permanent.
Das heißt, es ist permanent.
It's a term that focuses on the beauty of our inheritance.
Und das ist eigentlich ein Ausdruck, der sich auf die Schönheit unseres Erbes bezieht.
And fourthly, it is already reserved in heaven for us.
Und die vierte Eigenschaft ist, dass dieser Erbteil bereits in den Himmeln für uns aufbewahrt ist.
It is now in safe deposit.
Das heißt mit anderen Worten, es befindet sich in sicherer Verwahrung.
It is in heaven.
Im Himmel.
It's beyond the reach of any destructive forces.
Das heißt, wenn das Erbteil in den Himmeln aufbewahrt ist, dann befindet sich es außerhalb von jeglicher zerstörerischer Kraft.
And he said, we shall someday possess it in due time.
Und deswegen sagt Petrus, werden wir es zur gegebenen Zeit empfangen.
The future fast of our salvation, therefore, is this inheritance we shall receive in heaven.
Dieses Erbe ist ein zukünftiges Erbe, was in den Himmeln für uns aufbewahrt wird.
And it's going to be waiting for us upon our arrival.
Und dieses Erbe steht zum Zeitpunkt unserer Ankunft in der Ewigkeit für uns bereit.
It's the gold, silver, precious stone we accumulate by our serving the Lord in this life.
Und das sind unter anderem dieses Gold oder die Silber und Edelsteine, die wir anhäufen während unseres Dienstes. Hier im Diesseits.
And standing faithful in the face of all this persecution increases our gold, silver, precious stone.
Und das ist ja der Kontext, wir im Angesicht der Leiden und dieser Verfolgung treu bleiben, dann vermehrt es eben diese Belohnung im Preisgericht, Gold, Silber und Edelstein.
Now what guarantee do we have? It cannot be harmed.
Welche Garantie haben wir, dass dieses Erbe nicht beschädigt werden kann?
The answer is in verse 5, the power of God.
Die Antwort gibt uns in Vers 5, in der Kraft Gottes.
So the future facet of our salvation is guaranteed.
Das heißt, die zukünftige Facette unseres Heils ist garantiert.
Because it's kept by the power of God.
Durch was wird dieses Erbteil garantiert? Durch die Kraft Gottes.
Therefore we can keep faith, for we are kept by God's power.
Deswegen können wir auch Glauben bewahren, weil wir durch Gottes Kraft bewahrt werden.
And it's a continuous process.
Und das ist ein fortlaufender, ein fortwährender Prozess.
The Greek word is actually a military term.
Das griechische Wort, was Petrus hier verwendet, ist eigentlich dem Militär entnommen.
That our inheritance being guarded by a strong military guard.
Das heißt, dass unser Erbe durch einen starken, ja, militärischen Wächter bewahrt wird.
The future facet of our salvation will be revealed in the last day.
Die zukünftige Facette unseres Heils wird aber erst in den letzten Tagen offenbar werden.
And in the future it shall be revealed to us.
In der Zukunft wird dieses Erbe geoffenbart werden.
Therefore believers are thus guarded until we receive the benefits of our salvation in heaven.
Say it again.
Believers are guarded so we'll receive the benefits of our salvation when we get to heaven.
Vers 5 beinhaltet ja auch, dass unser Glaube bewahrt wird. Und das ist die Garantie dafür, dass wir unser Erbe im Himmel erlangen werden, in der Kraft Gottes.
All that is the future facet.
Das alles, die Verse 3 bis 5, umfassen den zukünftigen Teil unserer Erlösung.
But verses 6 to 9, he focuses on the present facet of our salvation.
In den Versen 6 bis 9 konzentriert sich Petrus auf die gegenwärtige Facette unseres Heils, unserer Erlösung.
Therefore, because of what we know we will receive, we can rejoice in trials, in verse 6.
Er sagt im Vers 6, weil wir nun wissen, was wir erben werden, können wir uns selbst in den Versuchungen, die wir erleiden, freuen oder jubeln.
The living hope can be enjoyed right in the midst of persecution.
Das heißt, diese lebendige Hoffnung kann man sogar erleben, mitten im Leid, mitten in der Verfolgung.
The believer's life does not rule out suffering and griefs.
Das Leben eines Gläubigen schließt längst nicht Leid und auch Trauer oder Schwierigkeiten aus.
But for us, it's for a little while. We always recognize it's only temporary.
Aber das ist, und das wissen wir als Gläubige, nur zeitlich. Das ist vorübergehend.
And therefore, he says, ye greatly rejoice.
Und deswegen sagt Petrus, können wir uns sehr freuen, uns jubeln.
It's a term that emphasizes religious joy, spiritual joy.
Dieses Wort jubeln benutzt oder trägt das Konzept von einer religiösen Freude, einer geistlichen Freude.
It's a term that is unique to the Greek of the New Testament.
Das ist ein Ausdruck, der hier einzigartig ist im griechischen Neuen Testament.
It's not found in secular Greek.
Das heißt, diesen griechischen Ausdruck findet man noch nicht mal im säkularen Griechisch, also in anderen Büchern dieser Zeit.
And what we need to be aware of is that when we suffer grief or persecution, God has a purpose for it.
Das heißt, Petrus möchte uns daran erinnern, wenn wir heute Leid, Verfolgung oder Schwierigkeiten erleiden, dann hat Gott seinen Plan damit.
And in verse 7, he specifies what that purpose is.
Und in Vers 7 sagt er sogar genauer, was die Absicht für dieses Leiden ist.
The proving of faith.
Damit der Glaube bewährt werde.
The value of our faith will be refined by the fire of testing.
Der Wert unseres Glaubens wird bewährt werden, wird raffiniert werden, indem er erprobt wird durch Feuer.
Therefore we enter the trial, we should be aware of that this is going to be our testing.
Das heißt, wenn wir uns Schwierigkeiten gegenüberstehen, wenn wir durch Leid gehen, dann soll uns klar sein, dass Gott dies gebrauchen möchte als Bewährung.
And if we prove faithful, it will receive praise, glory and honor at the time Messiah returns.
Und wenn wir uns bewähren, wenn wir treu erfunden werden, dann wird das zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi ausschlagen.
We shall share in the Shekhinah, the Shekinah glory.
Dann werden wir Teilhabe der Shekhinah, der Lichtherrlichkeit Gottes.
Receive honor.
Werden Ehre empfangen.
And the whole purpose of the judgment seat of the Messiah will be determining our degree of reward in the kingdom.
Und das ist der Grund für das Preisgericht Jesu Christi. Es wird den Umfang des Lohnes im Königreich, im messianischen Königreich festlegen.
All believers will enter the messianic kingdom.
Alle Gläubigen werden dieses Königreich ererben oder eintreten.
Not all believers will receive honor in the messianic kingdom.
Aber nicht alle Gläubigen werden in diesem Königreich Ehre empfangen.
So how we now live, crucial for a thousand-year period.
Das bedeutet, wie wir unser Leben als Gläubige heute führen, wird Auswirkungen für diese 1000 Jahre haben.
And the object of faith is the Messiah himself in verse 8.
Das Ziel des Glaubens ist der Messias selbst, hier im Vers 8.
The apostles have seen him in the past, but most of the Jewish believers never saw the Messiah.
Die Apostel, im Gegensatz zu den meisten gläubigen Juden der damaligen Zeit, durften ja den Messias persönlich kennenlernen.
Never having seen him, they still learned to love him.
Auch wenn sie ihn nicht gesehen haben, haben sie trotzdem gelernt, ihn zu lieben.
They still cannot see him.
Und trotzdem können sie ihn deswegen nicht sehen.
But they still believe.
Und trotzdem glauben sie.
And that's why they can have this joy, rejoice in joy unspeakable.
Und deswegen können sie diese unaussprechliche und verherrlichte Freude haben.
It's the kind of joy that cannot be expressed by merely human words.
Das ist eine Freude, die man mit menschlichen Worten allein nicht beschreiben kann.
But it's a joy that's inspired by the glory that is yet to be received.
Aber es ist eine Freude, die von der Herrlichkeit inspiriert wird, die für uns alle wartet.
And the goal of faith is in verse 9, salvation.
Und das Ziel des Glaubens wird im Vers 9 benannt, das ist die Rettung der Seelen.
And so the salvation of the soul means this.
Dieser Ausdruck, die Rettung der Seelen, bedeutet das Folgende.
We can already appreciate what we're going to get in the future in light of our experience of the present time.
Wir können das, was wir in Zukunft auf uns wartet, jetzt schon genießen.
Let's take one more item before we break.
Ich würde sagen, wir nehmen noch einen Punkt von unserer Gliederung, bevor wir Pause machen.
In verses 10 through 12, he deals with the past facet of our salvation.
Die Verse 10 bis 12 benutzt Petrus, um die Facette der Vergangenheit unseres Heils anzusprechen.
In verse 10 he describes the searching of the prophets.
Im Vers 10 erwähnt er, dass die Propheten nach etwas geforscht haben.
He points out the prophets had prophesied about this unique salvation.
Er spricht davon, dass die Propheten von dieser einzigartigen Rettung bereits vorhergesagt haben.
They searched carefully how all this is going to be accomplished.
Und sie haben sehr genau geforscht, wie sich das zutragen wird.
And while things were revealed to them, they didn't always understand what they saw.
Und obwohl das so gegenwärtig für sie war als Propheten, konnten sie trotzdem noch nicht wirklich klar verstehen, was sie da sahen.
For example, Daniel chapter 7 and 9 and 12.
Kapitel 7, 9 und 12 im Propheten Daniel zum Beispiel.
Daniel received some tremendous revelation, but he said, "I did not understand what I saw."
Da hat ja Daniel selbst zugegeben, dass er unaussprechliche Prophetien gesehen hat, aber selbst nicht verstanden hat, was er da wirklich sah.
So verse 10 covers the whole sweep of prophecy about the Messiah.
Vers 10 bezeichnet Petrus also mit einem Handstreich die ganzen Prophetien über den Messias.
Prophets clearly spoke of this salvation, but did not understand in many cases exactly how God will perform it.
Die Propheten haben zwar von dieser Rettung geredet und das gesehen, aber sie haben nicht die Details verstanden, wie Gott diese Rettung tatsächlich zustande bringt.
Now from the general in verse 10, he goes to the specific in verse 11.
Vers 10 bleibt Petrus allgemein, im Vers 11 wird er konkret.
And here's the content of the prophecies they did not quite comprehend.
Und im Vers 11 bezeichnet Petrus den Teil der Prophetie, den die Propheten leider noch nicht verstehen konnten.
They could not fully reconcile the two themes.
Sie konnten diese zwei, darf ich sagen, Themen nicht verstehen.
First of all, the sufferings of the Messiah.
Zunächst einmal das Leiden des Messias.
Focusing on what he will do at his first coming.
Denn diese Prophetien konzentrieren sich auf das, was der Messias während seines ersten Kommens tat oder tun würde.
And these sufferings include all of his painful experiences throughout his life.
Denn diese Leiden beschreiben seine ganzen wirklich sehr schmerzhaften Erlebnisse, die er in seinem Leben hier auf Erden hatte.
And how would that fit with the glories that would follow?
Und
how that reconciles with the glories that will follow.
Genau, und Petrus spricht hier schon an, wie die Leiden des Messias in Beziehung zu der Herrlichkeit stehen, die den Leiden folgen sollten.
The word glory is also plural.
Das Wort Herrlichkeit ist hier richtig in der Elberfelder übersetzt. Es steht im Plural, die Herrlichkeiten.
It includes his resurrection, his ascension.
Denn das beinhaltet seine Auferstehung und seine Himmelfahrt.
His resumption of glory at the right hand of God the Father.
Und auch die Wiedereinnahme der Herrlichkeit zur Rechten Gottes des Vaters.
The second coming and his rule thereafter.
Auch das zweite Kommen und die Herrschaft, die er danach antreten wird.
And the search consisted over the timing of how these things are going to come to pass.
Und die Frage, die sich die Propheten stellten, war, wie und wann wird das alles zustande kommen?
How these elements will ultimately be fulfilled.
Wie werden alle diese prophetischen Elemente letztendlich tatsächlich erfüllt werden?
Now in the Hebrew Bible the Spirit did not indwell every believer.
In der hebräischen Bibel im Alten Testament war es nicht so, dass der Heilige Geist Einzug nahm in jeden Gläubigen.
The indwelling of all believers by the Spirit was something that became a reality only after the ascension.
Dass die Gläubigen mit dem Heiligen Geist, und zwar alle Gläubigen mit dem Heiligen Geist, versiegelt werden, dass der Heilige Geist in uns wohnt, das ist erst eine biblische Realität nach der Himmelfahrt.
But the Spirit did indwell some individuals.
Nichtsdestotrotz bewohnte aber der Heilige Geist im Alten Testament einzelne Gläubige.
And among these individuals were the prophets.
Und unter diesen einzelnen Gläubigen waren auch die Propheten.
And so the prophets did receive the indwelling of the Spirit, which they received much of their revelation.
Das heißt, die Propheten hatten diesen Heiligen Geist, mit Hilfe dessen sie diese Prophetien erlangten.
And by means of this indwelling, the Spirit revealed to them both the sufferings of the Messiah and the glories of the Messiah.
Und durch dieses Innewohnen des Heiligen Geistes offenbarte eben dieser Geist den Propheten beides. das Leiden des Messias, wie wohl auch die Herrlichkeit des Messias.
In the history of Judaism, the rabbis also had the same difficulty.
In der Geschichte der Rabbiner hatten sie ein ähnliches Problem.
So they came up with a two Messiah concept.
Und deswegen entwickelten sie ein zweifältiges Konzept des Messias.
That the first Messiah they referred to as Messiah, son of Joseph.
Den ersten Messias bezeichneten sie als Messias, Sohn des Josef.
He will fulfill all of the suffering passages of the prophets.
Dieser Messias würde alle die Leidensabschnitte der Propheten erfüllen.
Like Isaiah 53.
Wie zum Beispiel Jesaja 53.
And he will be killed in the Gog and Magog war.
Und er würde dann nach ihrem Verständnis in dem Kampf von Gog und Magog getötet werden.
Then will come the second Messiah, Messiah son of David.
Und dann würde ein zweiter Messias kommen, der Messias, der Sohn Davids.
He'll win the Gog and Magog war.
Er wird diesen Krieg gewinnen.
And then he'll raise the first Messiah back to life.
Und dann würde nach ihrer Vorstellung dieser zweite Messias den ersten getöteten Messias wieder auferwecken.
Inaugurate the Messianic kingdom.
Um dann das messianische Königreich aufzurichten.
In New Testament, it's not two Messiahs each coming one time.
Im Neuen Testament wissen wir, es sind nicht zwei Messias, die jeder zu seiner Zeit kommt.
It's one Messiah coming two times.
Es ist ein Messias, der zweimal kommt.
So in verse 12 he points out that this is now clear to the believers living in this day.
Und das ist die Aussage im Vers 12 hier im ersten Kapitel. Petrus sagt, das ist jetzt für die Gläubigen dieser Zeit, auch der heutigen Zeit, ganz klar und geoffenbart worden.
But the prophets did not fully understand, the believers now do understand.
Was die Propheten damals noch nicht richtig verstehen konnten, können wir heute als Gläubige voll verstehen.
So ultimately the prophets did not minister to their own generation, but to the generation when these things were fulfilled.
Das bedeutet, letztendlich haben die Propheten damals nicht nur ihrer eigenen Generation gedient, sondern auch unserer Generation oder dieser Generation, wo diese Prophetien in Erfüllung kamen.
And the announcement of the fulfillment of these things are being proclaimed by the apostles.
Und die Ankündigung, dass diese Prophetien erfüllt würden, das geschah durch die Apostel.
The apostolic preaching was done by the power of the Holy Spirit.
Dieser Verkündigungsdienst der Apostel geschah in der Kraft des Heiligen Geistes.
So the same Spirit that once inspired the prophets now inspired the apostles.
Das heißt, der gleiche Heilige Geist, der die Propheten bewohnte, um ihnen diese Prophetien zu schenken, bewohnte nun die Apostel, die diese Verkündigung taten. Petrus sagt dann weiter, es gab sogar Engel, die verlangten danach, das zu sehen.
But they could not physically experience the meaning of redemption and salvation.
Aber Engel, das wissen wir, können selbst physisch die Bedeutung einer Erlösung niemals erfahren.
Because God did not choose to provide salvation for angels who fell.
Warum? Weil Gott hat es in seiner Souveränität so festgelegt, dass es für gefallene Engel keine Erlösung gibt.
Angels who did not fall are not in the section of redemption.
Aber selbst Engel, die nicht gefallen sind, können deswegen keine Erlösung erleben.
So they themselves cannot experientially understand the work of redemption.
Das heißt, ein Engel, selbst ein nicht gefallener Engel, kann per Definition dieses Erlebnis von Erlösung niemals selbst erleben.
So not the participants, but they are spectators.
Das heißt, sie sind keine Teilhaber dieser Erlösung, aber sie sind Beobachter dieser Erlösung.
Luke chapter 15.
Lukas Kapitel 13.
15.
Lukas Kapitel 15,
verse 7 and verse 10,
Verse 7 und Verse 10.
They rejoice when a person becomes a believer.
Deswegen freuen sich die Engel, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wenn er gläubig wird.
And then in 1 Corinthians chapter 4, verse 9.
1. Korinther 4, Vers 9.
They are spectators of believers when they are suffering.
Und sie beobachten die Gläubigen auch ganz genau, wenn sie leiden.
Okay, we'll take our break.
Das ist der Moment, wo wir eine Pause machen wollen.